Predigt.
Wow.
Bin ich selber überrascht. Herzlich willkommen zu einer Predigt über einen Text, der nicht schön ist. Das sind nicht die Worte, die man zum Auftakt einer Predigt wählt und wo man die Zuhörer sofort, normal, man hört ja, wenn man ein bisschen was über Rhetorik liest und gelehrt wird, dass man in den ersten zwei Minuten die Chance hat, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu bündeln und ihnen am besten noch den Grund zu geben, warum solltest du ihm zuhören? Das habe ich getan. Es ist ein Text, der nicht so schön ist. Ich möchte Ihnen vorlesen, einen Predigttext. Wir beschäftigen uns ja momentan mit Abraham. Und Abraham und seine Familie haben alles Mögliche mit Gott erlebt. Die Höhen und die Tiefen des Lebens. Das, was man sich wünscht als Mensch. Und das, wo man sagt, das ist das Letzte, was ich meinem Feind oder was ich mir selbst wünschen möchte. Heute geht es um einen Text, um Lot, seinen Neffen. Und wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Wer Smartphone dabei hat oder wie auch immer, der kann gerne den Bibeltext finden, googeln. Google ist übrigens super schnell im Bibel aufschlagen. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat. Google findet Bibelstellen mittlerweile schneller als ich. Also wenn man so ein bisschen raus hat, wie man die eingibt, tschack, Bibelstelle da, Übersetzung wählen, bin ich schneller, wie wenn ich zu Hesekiel 32 blättere. Aber da sind wir nicht. Wir sind bei 1. Mose 19. Und dort möchte ich den Bibeltext gerne lesen. Einmal in einem Rutsch durchlesen und im Anschluss daran will ich mich so ein bisschen entlanghangeln und den Text erklären, was er für uns bedeutet, was er damals bedeutet hat vorher. Jetzt geht's los, 1. Mose 19. Am Abend trafen die beiden Gottesboten in Sodom ein. Lot saß gerade im Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Meine Herren, sagte er, ich bin euer Diener. Mein Haus steht euch offen. Ihr könnt eure Füße waschen und bei mir übernachten. Und morgen früh könnt ihr weiterziehen. Nein, auf keinen Fall, erwiderten sie. Wir wollen hier auf dem Platz übernachten. Er redete ihnen aber so lange zu, bis sie in sein Haus mitkamen. Dann machte er ihnen noch etwas zu essen und backte ungesäuertes Fladenbrot für sie. Nach der Mahlzeit wollten sie sich gerade niederlegen, da kamen die Männer von Sodom herbei und umstellten das Haus. Es waren alle Männer der Stadt, Alte und Junge. Sie schrien nach Lot und riefen, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Lot, los, gib sie heraus, wir wollen es ihnen besorgen. Da trat Lot vor die Tür und schloss sie hinter sich zu. Ach, meine Brüder, rief er, tut doch nicht so etwas Böses. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann berührt hat. Die will ich euch herausbringen. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber tut diesen Männern nichts. Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Doch sie schrien, weg mit dir. Da kommt dieser Fremde hierher und spielt sich schon als Richter auf. Pass mal auf, wir werden es mit dir noch schlimmer treiben als mit denen. Sie fielen über Lot her und versuchten, die Tür aufzubrechen. Da zogen die beiden Männer Lot zurück in das Haus und verschlossen die Tür. Und all die Männer draußen schlugen sie mit Blindheit, sodass diese es schließlich aufgaben, den Eingang zu suchen. Die Männer sagten zu Lot, hast du etwa noch andere Verwandte hier, ein Schwiegersohn, Söhne, Töchter, wer auch immer zu dir gehört, schaff sie aus der Stadt hinaus, denn wir werden diesen Ort vernichten. Dazu hat Jahwe uns nämlich geschickt, denn über seine Bewohner sind schwere Klagen zu ihm gekommen. Da ging Lot zu seinen zukünftigen Schwiegersöhnen und sagte, schnell, ihr müsst diese Stadt verlassen. Jahwe wird den Ort vernichten. Aber sie nahmen ihn nicht ernst. Sie dachten, nur er mache Spaß. Im Morgengrauen drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, sonst wird hier die Schuld der Stadt auch dich umbringen. Als er immer noch zögerte, packten ihn die Männer bei der Hand, dazu seine Frau und seine Töchter und führten ihn aus dem Ort. Erst draußen ließen sie ihn wieder los, weil Jahwe ihn verschonen wollte. Als sie dann auf dem freien Feld war, sagte er, lauf so schnell du kannst, es geht um dein Leben, bleib nicht stehen und schaue dich nicht um. Rette dich auf die Berge, sonst bist du verloren. Aber Lot sagte, ach nein, mein Herr, du warst so gnädig zu deinem Sklaven und du hast mir die Gunst erwiesen, dass ich am Leben bleiben kann, aber ich kann nicht auf die Berge fliehen, sonst erreichen mich das Unheil doch noch und ich müsste sterben. Sieh doch, diese Stadt ist ganz in der Nähe. Bis dahin können wir es schaffen. Und sie ist ja nur klein. Dürfen wir uns nicht dorthin retten, um am Leben zu bleiben? Es ist doch nur eine kleine Stadt. Gut, sagte er, auch das will ich dir gewähren. Ich vernichte die Stadt nicht. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bevor du da bist. Deshalb nennt man diese Stadt Zoar. Die Sonne ging gerade auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ Jahwe Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra regnen. Es kam von ihm vom Himmel herab und er verwüstete die Städte und ihre ganze Umgebung. Alle Menschen dort kamen um und alles, was auf den Feldern wuchs, wurde vernichtet. Bis hierhin Vers 25. Es gibt in diesem Text so einige Momente, wo man echt die Luft anhält, wo man denkt, was passiert hier eigentlich? Wie kann das sein? Und mein Ziel mit der Predigt heute ist, dass ich an einige Stellen so Licht reinbringe und dass der Heilige Geist Dinge einfach aufhält, dass er sie klar macht und zeigt, was will der Text, der hier ist, was will er mir sagen, was will er in mein Herz hineinsprechen? Was ist das, was zum Ausdruck kommt über Gott und was ist das, was über mich selbst gesagt wird? Wie gesagt, wir hangeln uns ein bisschen an dem Text entlang, fangen ganz vorne an mit dem Vers 1, wo Lot in Sodom im Tor sitzt. Der Tag geht also zu Ende. Lot sitzt da und mit Tor, das ist so dieser Raum gemeint zwischen den Stadttoren. Also es gibt eine dicke, fette Mauer, meistens mit einer turmartigen Befestigung. Da gibt es ein Tor an der Außenseite, häufig noch ein Tor da drinnen. Und in diesem Durchgang, das nennt man Tor, dort hat sich ganz viel das Leben abgespielt. Das heißt, dort sind die öffentlichen Urteile gesprochen worden, Gerichtssprechung. Wenn ein Grundstücksverkauf stattgefunden hat, das war im Tor der Stadt, Torstadt. Wenn man das Buch Ruth liest, dann sieht man, dass zum Beispiel der Grundstücksverkauf und die Transaktion, die dort Boas gemacht hat, die fand im Tor statt. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, was das Tor damals für einen öffentlichen Stellenwert hat. Wir würden heute sagen, vielleicht sowas wie ein Rathaus, das Grundbuchamt in einem und natürlich auch viel Verkauf, Ankauf von Waren. Und abends, wenn man keine Rechtsgeschäfte mehr tätigte, war so das ein kultureller Punkt. Lot saß im Tor. Das bedeutet, dass er vielleicht dort so eine Ehrenstellung hatte in der Stadt, in dem Hotspot, wo man so alle Nachrichten zusammenbekommen hat. Und es ist schon interessant, dass Lot als ein Fremder, der von außen in die Stadt reinkommt, dort einen Ehrenplatz einnehmen kann. Ich weiß nicht, ob er selbst sich da reingepusht hat, da können wir nur Vermutungen anstellen, oder ob die Bewohner gemerkt haben, hey, Lot ist jemand, der hat Prinzipien, den wollen wir da sitzen haben, der soll Zeuge sein von Transaktionen, der soll hinterher darüber Auskunft geben können. Wir wissen es nicht, wir sehen nur, er ist dort vor Ort. Und als dann plötzlich die zwei Fremden aufkreuzen, ist er nicht derjenige, der sich zurückzieht, so nach dem Motto, ich bin der Gast hier, ich bin der Fremde, lass die alle mal machen, sondern Lot ist derjenige, der die Initiative ergreift. Der geht auf die Fremden zu, auf die beiden. Und man sieht, dass noch einiges von dem Glauben an Gott, von den Prinzipien, die Gott mitgegeben hat, dass sie in ihm drin sind. Und dass diese Stadt, über die so viele Klagen bei Gott angekommen sind, dass sie ihn nicht korrumpiert hat, sondern dass da noch ganz viel in ihm drinsteckt. Und er geht auf die Fremden zu und lädt sie ein und sagt, hey, kommt in mein Haus, es ist offen für euch. Ich möchte mit euch essen und ihr dürft bei mir übernachten. Das ist im Orient und in vielen anderen Kulturen ein riesiger Wert. Gastfreundschaft, dass man Fremde nicht auf der Straße übernachten lässt oder irgendwo anders. So ist das Hotelwesen entstanden, in dem es Leute gab, die gemerkt haben, hey, wir können das richtig gut, wir haben ein Herz dafür und wir wollen nicht nur ein paar aufnehmen, sondern wir nehmen ganz viele auf. Das ist so der Ursprung. Und Lot sitzt dort, ist derjenige, der Gastfreundschaft an den Tag legt. Und heute kommen diese beiden Fremden und er ringt förmlich darum, dass sie zu ihm kommen, dass sie nicht im Freien übernachten, dass man sie nicht einfach so unter dem Sternendach sitzen lässt, was dort nicht so romantisch ist, wie wenn man heute campen geht, sondern ein Sicherheitsproblem ist. Wenn jemand auf dem freien Feld übernachtet, deshalb gab es ja die Tore einer Stadt und die Stadtmauer drumherum, dort ist man sicher in der Stadt und dann wird jemand aufgenommen. Und die Stadt sollte nicht in den Verruf kommen, dass die Stadt die Fremden nicht aufnimmt, sondern sie einfach sitzen lässt, dass sie dieser Stadt egal sind. Das wollte Lot nicht. Also es ist ein Mann, der Leute in sein Zuhause aufnimmt. Und dann wurde es natürlich, jetzt kommen die nächsten Verse, Verse 4 und 5, wurde es ein nicht so beschaulicher Abend, wie man sich das vorstellt, so mit Kennenlernen und allem drum und dran, sondern plötzlich blickt man in das Herz Sodoms. Was in der Stadt passiert, wie die Stadt, was in der Stadt los ist. Plötzlich tobt vor seinen Toren, vor Lots Haustür in Sodom, tobt sozusagen der Mob. Männer, jung und alt sind vertrieben und die sind getrieben von seiner zügellosen Lust. Die wollen einfach mit den Fremden schlafen, sie vergewaltigen oder irgendetwas machen. Also da ist dieser geile Mob vor der Stadt und er sagt, los, Lot, raus mit den beiden. Gib sie her, die Fremden. Gib sie her, bring sie raus. Wir wollen sie ihnen besorgen, so die Übersetzung hier. Und Lot ist derjenige, der sich für seine Gäste einsetzt. Weil er weiß, hey, die sind unter meinem Dach, die sind unter meinem Schutz. Und wenn ihnen was passiert, dann bin ich dafür verantwortlich. Er geht also vor die Tür und stellt sich dieser Meute entgegen. Das erfordert unglaublich viel Mut, dort rauszugehen und nicht zu hoffen, drin zu hoffen und zu beten, dass alles gut geht. Sondern er geht raus, macht die Tür hinter sich zu und stellt sich den Leuten und spricht sie an mit beschwichtigenden Worten. Spricht sie mit Brüder an und sagt, hey, guck doch mal, tut doch nicht so etwas Böses. Und er appelliert an ihr Gewissen. Es bringt aber in dem Fall überhaupt nichts. Sie wollen einfach nur, tschak, weiter. Und sie sind überhaupt nicht zu beschwichtigen. Die Gesellschaft damals tickt ganz anders. Und man stellt sich so die Frage, die beschwichtigenden Worte, die Lot gebraucht, wie kannst du nur? Wenn er nämlich sagt, hey, hier, ich habe zwei Töchter, die bringe ich euch raus, nehmt sie anstatt die beiden Männer. Da stehen wir da und sagen, Lot, wir sehen die Prinzipien, die du an den Tag legst, deine Gastfreundschaft, das, wo du Menschen schützen möchtest. Und jetzt gibst du plötzlich deine Töchter frei hier. Und du stehst daneben und denkst, was soll das? Was ist mit dir los, Lot? Was machst du? Und dann sieht man, wie viel Sodom in Lot schon drin ist. Wie sich dieses Leben in der Stadt schon auf ihn ausgewirkt hat. Und was das mit ihm gemacht hat. Und das ist nicht ganz, überhaupt nicht ohne. Und heute können wir uns das noch viel weniger vorstellen, weil wir aus einer ganz anderen Kultur kommen. Unsere Kultur, dort sind Kinder so, der Part der Kernfamilie. Man hat so das Projekt Kind, wo man alles dafür investiert. Die Eltern, die wissen das. Für die sind Kinder viel, viel wichtiger, als wenn Gäste zu Hause sind. Manche müssen das lernen, manche Kinder, dass sie dann nicht mehr so ganz der Mittelpunkt sind, wenn Gäste da sind, man sich unterhalten möchte. Und mir ist das so gegangen, als ich selbst noch keine Kinder hatte und kam in eine Familie mit Kindern. Mich hat es genervt, wenn die Kinder permanent so in sich im Mittelpunkt gestellt hatten und gedrängt haben und die Familie es nicht mal geblickt hat. Die hat sich Besuch eingeladen und sie checkt es nicht, dass der Besuch eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern einfach nur die ganze Aufmerksamkeit den Kindern gilt. Das ist ein bisschen die Kultur, aus der wir kommen. Schon allein in Kenia ist die Kultur anders. Noch anders. Wenn dort Gäste ins Haus kommen, räumen die Kinder ihr Kinderzimmer. Und die Gäste schlafen im Kinderzimmer, in den Betten der Kinder. Dort ist natürlich nicht so, dass jedes Kind so sein kleines 1,40-Bett hat, sondern dass es ganz normale Betten sind. Dort ist man nicht so verniedlicht auf die Kinderkultur. Und das Kinderzimmer ist auch nicht zwangsläufig alles nur in Rosa dekoriert. Noch nicht. Es gibt auch andere Beispiele. Der Einfluss unserer westlichen Kultur, da nimmt dort auch zu. Aber man sieht daran schon diese graduellen Unterschiede. Da sind Kinder nicht so das absolute Zentrum. Und damals in der Kultur bei Lot war das auch nicht der Fall. Da waren in dem Fall die Gäste wichtig. Aber für mich erklärt das noch lange nicht, was Lot gemacht hat. Das ist irgendwie nicht zu entschuldigen. Und die einzige Erklärung ist, man sieht, wie viel von Sodom schon in ihm drinsteckt, dass er sogar sagt, hey, dann, tschak, hier, meine Töchter. Im Umfeld damals gab es diese Praktik, dass Kinder geopfert worden sind. Aber sie sind nicht Menschen geopfert worden, sondern sind Götter geopfert worden. Die Kinderopfer, darauf nehmen viele Propheten im Alten Testament Bezug, wenn sie Gericht sprechen über die Nachbarvölker des Volkes Israel. Und das ist auch ein Grund, warum Gott über sie Gericht spricht, weil er sagt, es kann nicht sein, dass Kinder umgebracht werden. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, wie Gott heute über Abtreibung denkt. Er sagt, hey, es kann nicht sein, dass Kinder hier einfach umgebracht werden, dass Kinder hier einfach getötet werden. Das funktioniert nicht. Und dass da viele Schreie, auch vielleicht Schreie, die nie verbalisiert werden können, einfach an sein Herz kommen. Bei Lot ist es so, seine Beschwichtigungsversuche, die schlugen einfach fehl. Er steht vor der Tür und die Leute, die wollen einfach, komm jetzt rauf auf Lot, jetzt ist klar. Und man sieht die Frontlinie, die hier verläuft. Er spricht sie mit Brüdern an, er will sie gewinnen. Und für sie ist er plötzlich nicht mehr der Bruder, sondern jetzt ist er plötzlich wieder der Fremde, der daherkommt. Der es besser wissen will, der mit irgendwelchen Moral kommt, was sie nicht wollen. Und plötzlich ist er selbst hier im Schusslicht. Und dann greifen die Männer ein und es enthüllt sich so ein bisschen, wozu die beiden Männer nach Sodom gekommen sind. Denn sie schaffen es, die Tür aufzumachen, den Lot ins Haus zurückzuholen, zu retten und sie schlagen die ganze Meute draußen mit Blindheit. Das ist interessant. Die hätten ja irgendetwas anderes machen können. Die hätten es regnen lassen können, dass alles überschwemmt ist, alle nach Hause gehen können, wollen. Hätte irgendwas anderes machen können, dass sie alle humpeln oder was auch immer, was man mit einer geilen Meute machen könnte. Aber er schlug sie mit Blindheit. Und ich glaube, diese Blindheit, die ist mehr als nur eine Blindheit, sondern es zeigt, wie ihr geistlicher Status ist. Das ist blind, sie sehen nicht. Und es wird ausgedrückt, was bei ihnen los ist. Sie sehen nicht, sie wissen nicht, was los ist. Sie haben die Orientierung verloren. Die Orientierung für das Gute, für die Werte, für Gott. Und jetzt kommt dieser Auftrag ans Tageslicht und sie rücken raus mit der Sprache ab Vers 12, wozu Gott sie geschickt hat. Nämlich, ich will diese Stadt richten. Und sie begründen das auch, weil sie sagen, indem sie sagen, sind so viele Schreie, so viele Klagen bei Gott aus dieser Stadt angekommen. Und das ist für mich das Interessante, wo immer man was von Gericht hört mit Gott, hört man auf der anderen Seite auch unglaublich viele Klagen. Und man muss sich das mal vorstellen, in der Stadt gibt es wahrscheinlich unglaublich viele Menschen, die leiden. Die leiden unter den Aggressionen von anderen, die leiden unter Machthunger, die leiden unter Missbrauch und allen möglichen Sachen. Und diese Schreie, egal ob sie laut sind oder ob sie leise geäußert werden, die müssen irgendwo hin. Und Gott hört sie, die kommen bei Gott an. Und jetzt stell dir vor, du hast alle Macht der Welt, du könntest da was ändern. Was würdest du tun, wenn so viele Schreie kommen und andere, die in vermeintlichen Machtpositionen sitzen, nicht ablassen, nicht aufhören, immer weitermachen, Unrecht immer weiter unterdrücken, Leute immer weiter klein halten? Das löst bei Menschen schon Aggressionen aus. Wer einigermaßen Gerechtigkeitsempfinden hat, bei dem löst das Aggressionen aus. Bei mir löst es Aggressionen aus, wenn ich an Human Trafficking denke. Wenn ich weiß, es werden Frauen einfach nur aus Bulgarien oder aus anderen Ländern deportiert in das Bordell Europas nach Deutschland, wo sie hier einfach nur ein Stück Fleisch sind, was Ware ist, was einen Handelswert hat und so weiter. Wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Das geht überhaupt nicht. Und dann gibt es ein paar Leute, die kommen extra nach Deutschland, um dort für wenig Geld ihren Trieb zu befriedigen. No go, absoluter No go. Das löst bei mir schon eine Aggression aus. Und da kenne ich die Frauen noch gar nicht. Da kann ich mir nur nicht mal vorstellen, wo sie durchgehen. Und ich stelle dir mal Gott vor, der Schöpfer, das sind seine Kinder, der sie gemacht hat, was da in ihm vorgeht, wie ihm das Herz bricht. Und so bricht für ihn das Herz für Sodom, für die Menschen, die dort leben. Und wahrscheinlich gibt es so ein Zeitstrahl und die Schuld nimmt immer weiter zu, nimmt so ihr volles Maß an. Und an einer Stelle sagt dann Gott, so, jetzt ist es beschlossen. Es geht jetzt nicht weiter. Jetzt ist es soweit. Und jetzt rücken diese beiden Männer mit der Sprache raus. Gott will diese Stadt vernichten. Es erinnert an Noah, wo Gott die Sintflut geschickt hat. Und das ist keine willkommene Botschaft, wenn Gott etwas kaputt macht, wenn Gott Gericht bringt. Und gleichzeitig sehen wir auf dem Weg dahin und jetzt auch in den nächsten Versen immer wieder solche Punkte, wo Gott eingreift, wo Gott etwas sagt und wo man sein eigentliches Herz sieht. Ich habe das versucht jetzt zu verdeutlichen mit dem, wie das in Gottes Herzen aussieht. Gott schickt diese beiden Männer und warnt Lot vor. Gott hat diese Männer schon zu Abraham geschickt, warnt Abraham und sagt, hey, bevor ich jetzt bei Abraham aufbreche, will ich ihm eigentlich noch sagen, was ich vorhabe. Das heißt, Gott gibt etwas von sich preis. Und hier kommt ein riesengroßer Unterschied zum Tragen, was der Gott, wie wir ihn in der Bibel kennen, ist und der Gott der umliegenden Völker. Die Nachbarvölker von Israel, ihre Gottheiten waren absolut unberechenbar. Die Menschen konnten sich nie sicher sein. Kommt meine Anbetung an? Ist der Gott zufrieden? Ist er zornig? Und ist er willkürlich? Er ist unberechenbar, die Gottheiten. So wie uns Gott in der Bibel vorgestellt wird, ist er ein Gott, der berechenbar ist, der sich selbst ankündigt, der sich preisgibt, der etwas sagt, wie er ist und der Menschen in sein Herz blicken lässt und dessen Herz für Menschen schlägt, der eine unglaubliche Liebe für die Menschen hat. Und dieser Unterschied, der kommt ja zum Tragen, indem an verschiedenen Stellen immer wieder das Herz von Gott aufleuchtet und zeigt, hey, so ist Gott. Und schließlich passiert es, Die Männer sagen an dieser Stelle auch noch, hey, hast du noch Verwandte in der Stadt? Komm, die müssen auch noch mit. Er sagt nicht, du Lot, du bist der Auserwählte, ab mit dir, du wirst jetzt zack in den Himmel befördert oder aus der Stadt raus, sondern er sagt, hast du noch mehr Leute in der Stadt? Hast du eine Familie in der Stadt? Deine Frau, deine Töchter, sogar deine Schwiegersöhne. Um die kümmert sich Gott genauso. Und dann geht Lot los, will sie noch einladen, seine Schwiegersöhne, und die tun das nur ab und sagen, ey, sorry, was du hier denkst, was du hier sagst, kann ich mir nicht vorstellen, übersteigt meinen Horizont, ich glaube nicht an Gott, geh doch. Und das passiert am nächsten Morgen. Lot zögert, er will nicht so richtig weg, er ist sich vielleicht unsicher. Und dann kommt das Besondere, die Männer, die nehmen ihn an die Hand und sagen, hey Lot, das ist keine Option, dass du hier bleibst, du musst hier raus, Gott liebt dich, er will dich retten. Und sie nehmen ihn bei der Hand und sie ziehen ihn aus der Stadt raus mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit seinen beiden Töchtern. Weil Gott will, dass er gerettet wird mit seiner Familie, weil Gott nicht will, dass er einfach so bestraft wird oder umkommt. Hier sehen wir Gottes Herz wieder. Und er zieht sie aus der Stadt raus und sagt ihnen, jetzt flieht ins Gebirge hier, komm hoch mit euch, los da. Und Lot an der Stelle, sorry, ich schaff das nicht. Und gleichzeitig sehen wir hier in diesen Versen, in der nächsten Folie ist das, nein, mein Herr, und Vers 19 dann, blickt man so in das Herz Lots, wie er die Situation einschätzt. Du, Gott, warst so gnädig zu deinem Diener, du hast mir deine Gunst erwiesen. Das heißt, Lot sieht sich als einen Sklaven an, als einen Geretteten und sagt, hey, ich verdanke dir mein Leben. Dass du extra hergekommen bist und mich vorgewarnt hast, ist deine Gnade, ist nicht mein Recht. Ich habe es nicht verdient, aber es ist deine Gunst, deine Gnade. Und dann kommt er mit einer Bitte. Und ihr müsst euch das vorstellen. Da kommt jemand, rettet dir das Leben und dir fällt nichts Besseres ein, als Ansprüche zu stellen. Und man denkt, oh komm, jetzt sei doch erstmal froh, dass du draußen bist und jetzt renn, egal ob du, keine Ahnung, dir einen Fuß verstaucht hast, renn, es geht um dein Leben. Aber Lot, ich weiß nicht, ob das dreist ist, ich kann es schlecht einschätzen, aber ich würde mich so fühlen. Lot ist derjenige, der dann sagt, Berge schaffe ich nicht, Stadt ist okay. Und dann sagt Gott, okay Lot, ist in Ordnung. Und da sehen wir wieder Gottes Herz, der dann nicht eine Moralpredigt hält und sagt, Moment Lot, wollen wir mal kurz nochmal eruieren, was hier jetzt gerade gewesen ist. Lass uns mal kurz in die Meta-Ebene wechseln. Du warst in der Stadt, ich habe dich gerade gerettet, du bist eigentlich nicht in der Position, dass du Ansprüche stellen könntest. Aber wie ist Gott? Er verharrt nicht auf seiner Position, er bleibt nicht in der Rolle des vermeintlich Stärkeren, der hier die Agenda vorschreibt, sondern er geht auf Lot ein und sagt, Lot, es ist okay, du kannst in die Stadt gehen, geh. Und weil du dahin gehst, rette ich nicht nur dich, sondern die ganze Stadt, in die du reinkommst. Das ist okay. Und dann gibt es ihn noch mit auf den Weg, ich kann nichts tun und ich werde nichts tun, bis du nicht dort bist. Also da sieht man so dieses, Gott kümmert sich, er ist da, er ist nicht derjenige, der so eine Linie zieht und alle, die dieser Linie zu nahe kommen, dann klopft er auf die Finger drauf oder irgendwas, sondern er ist da, er kümmert sich und geht auch diesen vermeintlichen Wünschen und diesen absurden Sachen, wenn man das jetzt mal so sagt, hinterher und sagt, hey, ich bin da für dich. Gott willigt ein und geht so diesen Extraweg von Lot noch mit. Und dann kommt der Moment, als Lot in der Stadt Zoar ist, die dann, also Zoar heißt klein übersetzt, so wird die Stadt dann genannt. Als Lot dann in dieser Stadt ist, lässt Gott Feuer und Schwefel regnen und vernichtet die Städte um Sodom herum. Sodom, Gomorra und etliche andere Städte. Und das ist bis heute tatsächlich Wüste. Da wächst nichts. Da gibt es nichts. Es gibt keine Vegetation, es ist karges Felsland. Es ist einfach, es sind dort einige Schwefelquellen, die rauchen, aber es wächst bis heute nichts. Gott hat Gericht gesprochen. Und an der Stelle möchte ich zum letzten Teil der Predigt genau auf diesen Part eingehen. Gott und Gericht. Es fällt uns sehr leicht, Gott als den liebenden Gott zu empfangen, ihn anzubeten als den liebenden Gott und diese Liebe in uns aufzunehmen. Und gleichzeitig hält uns die Bibel beides vor Augen. Ja, Gott ist der liebende Gott. Und gleichzeitig ist er, wie wir es gesungen haben vorhin in der lieben Majestät, du bist heilig und gerecht. Und diese beiden Sachen, die gehören zusammen, die gehören übereinander. Und manchmal tendieren wir dazu, wir wollen die Liebe Gottes, das liebende Angesicht Gottes sehen und wir blenden diese andere Sache voll aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre relativ wenige Predigten über diesen Teil Gottes, über den Gott, der richtet, weil es eine unangenehme Realität ist, eine unangenehme Wahrheit ist. Aber die Bibel schweigt darüber nicht. Schon von Anfang an führt sie dieses Element, dieses Thema ein. Man braucht nur eine Seite zurückzublättern hier in 1. Mose 18, wo Abraham, damals noch Abraham, mit Gott verhandelt und sozusagen kämpft, wenn da noch 35 Leute in der Stadt sind, willst du sie vernichten und so weiter. Und dann sagt Abraham etwas Interessantes hier. Er bezeichnet Gott als den Richter der Erde und sagt, richtet der Richter der Welt nicht gerecht? Fragt er ihn. Das heißt, für Abraham war klar, Gott ist der Richter der Welt. Bei ihm, an ihm müssen sich alle messen und er ist derjenige, der Gericht sprechen wird. Und hier ist der Unterschied zu den anderen Göttern. Den bringt Abraham so ganz leise mit an. Die anderen Götter drumherum, die Götzen, die Israel, die anderen Völker zu Götzen erhoben haben, selbsternannte Götter also, die waren launisch, unvorhersehbar und die Gläubigen wussten nicht, was sie als nächstes tun würden. Und Abraham appelliert an den Gott, bist du nicht gerecht? Bist du nicht aufrichtig? Richtest du nicht gerecht? Das heißt, die Hebräer wussten, dass Gott gerecht ist und dass er Gerechtigkeit verlangt. Dieses Gericht Gottes, auf das ich kurz eingehen möchte, das geschieht an verschiedenen Stellen. Das geschieht einmal im Leben selbst, in der Gegenwart. Und das Gericht Gottes, das kann auch das Gericht in der Zukunft sein. Psalm 96, Vers 3 greift das auf. Also schnallt euch bitte ein bisschen an, weil ich jetzt versuche, mit einigen Bibelstellen dieses Thema aufzudröseln, Gericht Gottes. Mir war das wichtig, weil dieser Text einfach das verlangt, dass wir uns vielleicht 10 Minuten lang mit diesem Part beschäftigen. Am Ende will ich versuchen, den Deckel drauf zu machen, damit man sieht, wozu ist das gut, wozu brauchen wir das. Also Gott kündigt das Gericht selbst an, denn er kommt, um die Welt zu richten. Mit Gerechtigkeit regiert er die Welt, alle Völker mit Wahrhaftigkeit. Es ist also schon relativ früh in der Bibel klar, dass Gott am Ende der Tage Gericht sprechen wird. Und dass er als der Richter kommt. Gott als Richter wird uns auch im Neuen Testament vorgestellt, an etlichen Stellen. Das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Und zwar wird es dort interessanterweise mit dem Kreuz von Jesus in Verbindung gebracht. Gericht und Kreuz Jesus gehört zusammen. Römer 1, 24 ist dort eine interessante Stelle, wo das Gericht Gottes erhellt wird. Darum, wie das Gericht Gottes aussieht, nämlich, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert, er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen. Und weiter, 26, darum hat Gott sie den entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Und weiter, und weil sie es für gut hielten, Gott anzuerkennen, nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einen verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Hier sieht man etwas von dem Gericht Gottes schon im Jetzt. Und das Gericht Gottes im Jetzt kann tatsächlich so aussehen, dass Gott dem Menschen sich selbst überlässt und sich in gewisser Weise zurückzieht, mit dem Ziel, dass der Mensch zur Umkehr kommt und merkt, was ist. So kann das Gericht Gottes jetzt schon aussehen. Geht aber natürlich noch weiter. Im Jetzt, aber auch das Zukünftige. Und die Verbindung zum Kreuzestod von Jesus ist in dem nächsten Vers hier unten zum Ausdruck gebracht. Wenn Jesus, wenn er über seine Kreuzigung spricht, sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Wie gesagt, sagt Jesus über seinen Tod am Kreuz. Und das Interessante ist, der Fürst dieser Welt, damit ist Satan bezeichnet. Der Tod von Jesus am Kreuz zeigt nicht einfach nur, dass Gott stärker ist als Satan. Sozusagen Gut und Böse liegen im Streit, das Gute siegt am Ende, bla bla bla, alles gut, Happy End. Es zeigt, dass Satan gerichtet wird, weil er das verkehrt gemacht wird, weil er Menschen verdorben hat, weil er sich gegen Gott aufgelehnt hat und weil er ja Böses im Sinn hat und weil sein Handeln böse ist. Deshalb wird Satan gerichtet, nicht weil er der Schwächere ist, sondern weil er derjenige ist, der ungerecht ist, der das Falsche will, der das Falsche tut. Und es geht weiter im Neuen Testament auf der nächsten Folie. Gottes gegenwärtiges und zukünftiges Gericht, wie gesagt, wird mit dem Kreuz Christi in Verbindung gebracht. Und dann spricht Jesus über den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 8, dort heißt es, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Also der Heilige Geist kommt, um zu überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dann geht es weiter, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel Satan, schon verurteilt ist. Und es stellt sich natürlich so die Frage, wenn es um das Finale, um so ein endgültiges Gericht geht, was passiert denn dort? Wie sieht denn das aus? Was hat Gott denn da vor? Er richtet ihm jetzt und irgendwann kommt so das Gericht, wo man vor Gott erscheint mit all seinen Taten, mit all seinem Sein. Und da gibt die Bibel natürlich auch Auskunft darüber, Gott als Richter. Und dann geht es weiter, Hebräer 6, Vers 1. Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Jesus hinter uns lassen. Ich muss das von hier lesen, dann ist das wahrscheinlich besser. Wir müssen euch da nicht wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterüberweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung und so weiter. Der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil, wo nochmal zum Ausdruck kommt, hey, es gibt ein letztes Gericht mit einem Urteil. Und dann Hebräer 9, Vers 27, nochmal auf den Punkt gebracht. Und so, wie jeder Mensch nun einmal sterben muss, dann vor das Gericht Gottes gestellt wird und so weiter. Das heißt, das Neue Testament legt das ganz klar aus und sagt, es gibt ein Gericht, wovor jeder gläubig oder ungläubig erscheinen wird. Und die Frage ist, wie komme ich da durch? Wie werde ich gerechtfertigt? Wie werde ich gerecht gesprochen? Und darauf gibt das Neue Testament genauso Antwort. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen als Jesus Christus ist Rettung zu finden. Denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir errettet werden. Und dann natürlich die Zusicherung. Wenn du an Jesus glaubst, Römer 8, Vers 1. Es gibt also jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus verbunden sind. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, vor dem Gericht Gottes stehst, am Ende deines Lebens, wenn du gestorben bist, du stehst vor dem Gericht Gottes und du wirst angeklagt. Satan wird als der Ankläger bezeichnet und Satan ist derjenige, der dich jetzt schon anklagt in deinen Gedanken, der dir einreden möchte, wie schlecht du bist, was du alles nicht kannst und dich selbst vor Gott madig machen will und dich ganz schlecht vor Gott darstellen will. Und an der Stelle, wenn du angeklagt wirst, gibt es den Freispruch durch Jesus, weil du an Jesus glaubst. Die Bibel sagt, der Schuldschein ist zerrissen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und du gesagt hast, hey Jesus, ich glaube, dass du derjenige bist, der für meinen Mist bezahlt hat, dass du derjenige bist, der für mich alles gut machen kann, dass nicht ich derjenige bin, der sich das ewige Leben, diese Beziehung, diese wiederhergestellte Beziehung Gott verdienen muss, durch Taten, durch besser sein, durch besser denken, durch sich selbst optimieren. Der wird gerettet. Der ist derjenige, der im Gericht diesen Freispruch bekommt und sagt, der Schuldschein ist zerrissen, es ist alles bezahlt, da kommt keine Rechnung, da kommt keine Verurteilung. Es kommt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus sind. Und Johannes 3, 16, so hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern sie zu retten. Das ist Gottes Anliegen. Sein Anliegen ist nicht Gericht zu bringen, sondern sein Anliegen ist zu retten, Gutes zu tun. So wie wir das bei Sodom sehen, bei Lot. Er wollte unbedingt retten und er fand, und das ist das Interessante, wir sehen, wie Lot bereit ist, seine Töchter preiszugeben. Und wir denken, wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Lot, was bist du für ein Mensch? Das kann doch nicht wahr sein. Und trotzdem ist noch so viel Gottvertrauen, ist noch so eine Wurzel von Liebe zu Gott und Glauben an Gott drin, dass er von Gott gerettet wird. Das ist für mich eine gute Botschaft, weil ich den Eindruck habe, hey, manchmal, selbst wenn ich an Jesus glaube, lade ich Mist auf mich, mache Dinge falsch und stelle mir die Frage, hey, wie soll ich dann vor Gott gerecht werden? Wie soll ich vor Gott gerettet werden? Und ich kann gerettet werden, weil Jesus mir vergibt. Und jetzt geht's weiter. Das ist die letzte Folie an der Stelle, 1. Korinther 3, Vers 10. Da sagt Paulus, nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt, es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf diesem Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Dieser Text bietet auch Antwort auf die Frage, wenn man sagt, hey, ich habe mich für Jesus entschieden und was ist denn jetzt meine Verantwortung? Wie ist es jetzt, nach Taten gerichtet werden? Es gibt ja solche Stellen wie, dass wir über jedes unnütze Wort, was aus unserem Mund kommt, Rechenschaft ablegen müssen. Matthäus 12, 36. Und dann ist die Frage, was ist denn damit? Werde ich verurteilt? Und die Bibelstelle sagt ganz klar, nein, du wirst durch Jesus Christus gerettet. Aber du musst trotzdem für das Wort Rechenschaft ablegen. Nämlich die Frage ist, was baust du auf deine Rettung auf? Was kommt da im Nachhinein? Baust du etwas Solides darauf auf? Was machst du also mit deinem Leben, mit deinem Glauben? Oder ist es etwas, was eine Feuerprobe nicht standhält? Wo man dann sozusagen gerettet ist, aber so wie wenn man jemanden noch gerade so aus dem Feuer herausreißt. Das ist dann die Verantwortung. Und in diese Kategorie gehören die Bibelstellen, wenn es darum geht, etwas zu tun, die Werke. Es ist keine Werksgerechtigkeit, denn gerechtfertigt vor Gott werde ich allein aus Glauben. Was nehmen wir mit an der Stelle? Wir nehmen mit, dass Gott Schuld nicht ungestraft lässt. Dass Gott Schreie von Leuten hört. Dass Gott die Stimmen hört, die unterdrückt werden. Was mir angetan wurde, das wird gerichtet. Gott richtet denjenigen, der mir etwas angetan hat. Jemand, der mich missbraucht mit Worten, mit Taten, mit was auch immer, der wird von Gott gerichtet. Und das ist für alle, die leiden, die ihnen was angetan wird, eine frohe Botschaft, weil ich weiß, es kümmert sich jemand darum. Ich habe einen Anwalt. Es ist jemand da für mich. Ich bin nicht alleine mit Last. Ich bin nicht alleine mit Schmerz. Ich bin nicht alleine gelassen, sondern es ist jemand da für mich. Ich weiß, Gott wird am Ende für mich einstehen. Und auch wenn ich den Eindruck habe, ich schaffe es selbst nicht und es kann es gar nicht, und mir hört niemand zu, Gott ist derjenige, der für mich einstehen wird. Deshalb ist das Gericht Gottes einerseits etwas Erschreckendes, aber auf der anderen Seite auch etwas Befreiendes und ein Zuspruch, der mir gilt, wo ich merke, ey, Gott ist für mich da, er tut mir Gutes. Was mir angetan wird, das wird gerichtet. Und gleichzeitig bedeutet das für mich genauso, Lot war in gewisser Weise blind, er wollte sein Überleben sichern. Er wollte einigermaßen klarkommen in der Umgebung, die er lebt. Und es ist ihm nicht wirklich gelungen. Und wie es mit Lot weitergeht, mit seiner Frau weitergeht, mit seinen Töchtern weitergeht, dort sehen wir, dass da noch ganz viel Sodom in Lot drin ist. Lot ist gerettet. Aber das heißt nicht, dass er ein völlig anderer Mensch ist und dass seine Familie völlig andere Menschen sind. Und genauso ist das, wenn du Jesus dein Leben gibst. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube dir, dann heißt das, dann wird dein Leben umgekrempelt, aber es stecken noch Sachen in dir drin, die noch Arbeit brauchen, wo Gott sich genauso drum kümmern muss. Und deshalb ist es so, dass Gott nicht einfach nur sagt, hey, du bist gerettet und dann ab mit dem Fahrstuhl in den Himmel. Sondern da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Und es gibt noch andere Menschen um uns herum, die diese Botschaft genauso brauchen, dass Gott retten möchte, dass Jesus für den Mist, den wir machen, gestorben ist. Geht ja nicht nur darum, dass das, was an mir getan wurde, dass sich darum gekümmert wird, sondern die Frage ist auch, was passiert mit dem, was ich anderen tue? Was passiert mit meiner Schuld? Und die kann durch Jesus vergeben werden. Das ist die befreiende Botschaft vor dem Gericht Gottes. Da muss ich als Christ, als ein Nachfolger von Jesus vor Gottes Gericht keine Angst haben, sondern kann sagen, danke Jesus, dass du für mich bezahlst. Danke, dass du das, was ich nie tun könnte, mit Gott wieder in Einklang zu kommen, mit mir selbst wieder in Einklang zu kommen, danke, dass du das hingenommen hast. Und es fordert uns natürlich auch heraus, diese Botschaft weiterzugeben. Dafür gibt es Gemeinde. Dass diese Botschaft in die Welt rauskommt, die Botschaft von der Liebe Gottes, die sich auch im Gericht zeigt. Dass Gott derjenige ist, der Dinge richtet, der Dinge wieder in Ordnung bringt. Keiner würde in unserer Kultur ernsthaft denken, dass alle Gerichte schlecht sind. Es braucht eine Rechtsordnung in einem Land. Und wer einmal in einer Kultur gelebt hat, wo es keine Rechtsordnung gibt, wo Korruption ein unglaubliches Übel ist, der wird dankbar, dass er in Europa lebt mit allen Sachen, wo wir sagen, Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wenn ich an meine Freunde in Kenia denke, die versuchen, ihre Rechte in gewisser Weise durchzusetzen und die in einem Bürgeramt darum kämpfen müssen, dass ihnen nicht wegen einer Fahrerlaubniserneuerung noch zusätzlich mal 1.000 Schilling abgeknöpft werden, um den Prozess auf 6 Wochen zu verkürzen, wofür es überhaupt keine Handlungsgrundlage gibt, der wird dankbar, dass man sagt, hey, in Deutschland, ich gehe ins Bürgeramt und ich bekomme die Verlängerung meiner internationalen Führerscheins oder was auch immer. Oder was auch immer ich brauche. Es funktioniert einigermaßen und ich muss nicht um alles kämpfen. Und da wird man dankbar, dass es Gerichte und dass es Rechtsprechung gibt, dass eine Ordnung reinkommt. Und das ist genauso Gottes Anliegen. Zum Schluss, ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen, möchte ich gerne beten. Ich hoffe, die Predigt hat euch nicht brutal geschockt und ihr sagt jetzt hinterher, boah, Gott, ey, das, ich weiß nicht, wie ich von dem halten soll. Da können wir gerne diskutieren, können mit mir ins Gespräch kommen. Ich möchte natürlich genauso die einladen, wenn du sagst, hey, mir wurden Dinge angetan und ich brauche Hilfe an der Stelle, dann kannst du dich genauso an mich wenden, an meine Frau wenden, an jemand anders wenden, zu dem du Vertrauen hast, auf ihn zukommen, auf sie zukommen und auf sie zugehen. Ich möchte zum Gebet einfach einladen und bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, und diese 3 Worte, wie Jesus sie uns lehrt zum Beten, die sagen so viel über Gott aus. Wir haben keinen Gott im Himmel, der eiskalt ist, der berechnend ist, der Erbsen zählt, der Verfehlungen zählt, sie auflistet, schlechtes Gewissen machen möchte, sondern wir haben einen Vater im Himmel, der uns hinterhergeht, der uns nachgeht, der sich um uns kümmert. Und gleichzeitig sehen wir in deinem Wort, dass du der heilige und gerechte Gott bist, wo Sünde keinen Platz hat, wo Unheiligkeit keinen Platz hat. Und wir sehen das Ringen darum, wie du den Weg schaffen willst. Und danke, dass du Jesus geschickt hast, Vater im Himmel, der Weg ist. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast für das, wofür ich nie bezahlen hätte können. Und ich bete jetzt für diejenigen, die den Eindruck haben, hey, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen, möchte mein Leben Gott geben, weil es ein Gericht geben wird und weil ich mich dann auf Jesus berufen möchte. Bete, Jesus, dass du in ihr Herz kommst, dass sie selber zu dieser Entscheidung durchringen. Und möchte einfach die bitten, die das Gefühl jetzt haben, ja, das betrifft mich, komm im Anschluss auf mich zu. Oder wenn du den Mut hast, dann melde dich jetzt und sage, ja, das bin ich, während die anderen die Augen geschlossen haben. Das ist dein Moment mit Gott, wo du gemerkt hast, hey, Gott spricht, Gott ist Realität, Gott ist hier. Und Jesus, ich bete für diejenigen, die das in ihrem Herzen bewegen, die damit sich selbst kämpfen, die noch nicht genau wissen und noch nicht alle Fragen geklärt haben und noch viele Antworten ausstehen. Ich bete, dass sie das einfach zum Ausdruck bringen können, diese Entscheidung mit dir festmachen können. Komm einfach am Ende auf mich zu. Jesus, ich bete für diejenigen, die ein aufgewühltes Herz haben, weil sie selber merken, dass Schuld im Leben da ist. Und ich will dir einfach zusprechen, bring Jesus diese Schuld. Bitte ihm um Vergebung, bitte ihm um Verzeihung, damit dein Gewissen wieder rein werden kann. Denn du selbst sagst, Jesus, dass du unsere Schuld von uns nimmst, wenn wir zu dir kommen, wenn wir sie bekennen und dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Vater, ich bete für diejenigen, die ein aufgewühltes Herz haben, weil die Botschaft des Gerichts sie aufwühlt und weil sie so am Zweifeln sind, hey, bin ich vor Gott gerecht? Kann ich vor Gott bestehen? Vater, ich bete, dass du ganz viel Frieden in ihr Herz reinbringst und sie wissen, mit Jesus kann ich vor Gott bestehen. Und es geht nicht um Taten, es geht nicht um Leistungen, die ich bringen muss, sondern Jesus, du hast die Taten vollbracht, du hast die Leistung erbracht, du hast den Preis bezahlt, ich muss nicht bezahlen. Danke, Jesus, dafür. Ich bete, dass du die Herzen derjenigen in Frieden bringst, Jesus. Ich bete gleichzeitig für die, die das Gefühl haben, sie leiden unter Ungerechtigkeit. Und ich bete, dass du mit einer befreienden Botschaft in ihr Herz kommst. Weil Unrecht gesühnt wird eines Tages. Weil du ein gerechter Richter bist, weil du dich darum kümmerst, dass Recht gesprochen wird, Jesus. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du dich uns so vorstellst.
als der Heilige, als der gerechte Gott, der uns aber liebt, der uns nachgeht und sich um uns kümmert. Amen.